SKP. Ein Podcast von Sebastian Schweiger und Michael Klieber.
Ja, und herzlich willkommen damit zur neuesten Ausgabe von SKP, Halloween und Allerheiligen im wunderschönen Telfs.
In Tirol.
In Tirol natürlich. Bei uns heute zu Gast in Telfs zu Halloween, ja, ein Telfer, der sich mit gruseligen Sachen auskennt, der gruselige Sachen schreibt, nicht nur, aber deshalb ist er heute hier, und zwar der Telfer-Autor Matthias Bauer.
Begrüße euch und freue mich, hier zu sein.
Servus.
Damit ich es richtig gesagt habe, du schreibst nicht nur gruselige Sachen, aber ich glaube, dein Herz schlägt vor allem für, ja, ein bisschen gruselige Sachen.
Absolut. Also, wie gesagt, das Werk ist relativ vielfältig. Also ich schreibe Kinderbücher, Comics, historische Romane, Drehbücher für Fernsehkrimis. Aber völlig richtig erkannt, also das Herz schlägt für das Unheimliche. Eigentlich immer schon. Ich habe schon relativ früh so Liebe für Gruselfilme, gruselige Bücher entwickelt. Und das hat sich bis heute durchgezogen. Ich habe zwei Bände geschrieben mit makabren Kurzgeschichten, schreibe gruselige Kinderbücher, und die ersten Romane, die ich mit Bastian Zach geschrieben habe, Mobus Dei, die haben auch fantastische Elemente drin gehabt. Also zieht sich so ein bisschen durch, genau. Nicht immer, aber ja. Deswegen bin ich ja heute wahrscheinlich auch da.
Genau. Einen kurzen Einblick oder Überblick über die Werke oder über die gruseligen Werke von Matthias kriegt man auch auf unserem Podcast. Da haben wir schon zu Halloween was rausgehauen. Und ja, kannst du mal reinhauchen.
Ja, und zwar etwas, was uns total gefreut hat, wo wir mit Matthias gefragt haben, ja, kannst du uns vielleicht ein, zwei Geschichten schicken? Dann hast du uns nicht irgendwelche Geschichten geschickt, sondern Geschichten, die so eigentlich noch nicht veröffentlicht worden sind.
Ganz genau. Sie sind jetzt nicht in Buchform veröffentlicht. Sie sind im deutschen Art of Horror Magazin veröffentlicht worden. Das ist ein Independent Film Magazin. Und das war ein bisschen eine andere Herausforderung, weil in diesem Magazin habe ich gerade eine Seite Platz gehabt. Und das ist auch, das ist ein Anspruch, auf einer Seite eine Geschichte zu erzählen, die den Leser hoffentlich packt. Also ich hoffe, es ist gelungen. Und war aber toll, war mit jedem Magazin wieder eine Herausforderung und auch ein Spaß. Und zwei davon habe ich euch eben geschickt.
Der Segen hat mir besonders gut gefallen.
Das Segen hat natürlich, der passt natürlich auch ein bisschen in die Zeit. Und die Schwärze des Spiegels ist halt relativ, schwarz, ich sag's mal so.
Der Segen passt zur Zeit und auch zum Heiligen Land Tirol irgendwie. Ja. Also da fühlt man sich als Tiroler zu Allerheiligen ganz leicht angesprochen. Ja.
Ja, das Setting kommt ein bisschen aus der Kindheit. Natürlich nur das Setting, der Rest von dieser gruseligen Geschichte nicht. Aber ich habe so ein bisschen, also die Mutter kommt aus Osttirol von einem Bauernhof, und da gibt es eine Stube drin in dem Bauernhof, das ist so. Also das ist eine tolle Stube mit einem großen gemauerten Ofen und einer Ofenbank, und wenn dann der Wind ums Haus heult oder der Schnee, dann kuschelt man sich schon mal unter die Decken, und das irgendwie ist das immer geblieben, so der Eindruck, und das ist dann irgendwie in diese Geschichte auch hineingeflossen.
Weil du gerade sagst, Osttirol, in die Vorhin schon gefragt, ich muss nochmal hören. Wie kommt der Osttiroler daher nach Telfs? Das frage ich mich jetzt mal wieder, wie irgendjemand nach Telfs kommt, aber vor allem Osttiroler.
Sicher wegen der hohen Munde.
Absolut.
Wächst die Leid.
Ja, nur. die wie gesagt, Mama kommt aus Osttirol, ist aber dann nach Innsbruck gezogen, und also ich bin immer in Nordtirol aufgewachsen und in Innsbruck, also in der Umgebung von Innsbruck. Und wie das halt einmal so ist, irgendwann einmal, wie ich mit meiner Frau gedacht habe, jetzt irgendwie eine Immobilie wäre nicht schlecht, da ist man halt in Innsbruck, wenn man nicht sehr viel Geld hat. Falsch aufgehoben. Und dann haben wir vor einiger Zeit geschaut. Telfs war damals noch erschwinglich und eigentlich ist gut erreichbar und hat die ganze Infrastruktur. Also sind wir aus relativ rationalen Gründen nach Telfs gezogen. Mhm. Also keine emotionalen, sondern rationalen. Aber bis jetzt nicht bereit. Also wir wohnen gern dort, leben gern dort, und mittlerweile ist Telfs schon so teuer wie teilweise Innsbruck.
es ist ja Kopf-an-Kopf-Rennen, sage ich mal. Darum wohne ich jetzt in Hatting.
Ah ja. Sehr schlau. Und die wohnen einfach noch mitten in Innsbruck, voll Idiot.
Ja, Matthias, die Liebe zum Fantastischen, die Liebe zum Unheimlichen, woher kommt das? Weißt du nur den Tag oder wahrscheinlich aus der Kindheit auch, wo du gesagt hast, jetzt, boah, das ist das, was mich total packt. Gibt es da ein Buch, gibt es eine Geschichte? Wann war das, wie war das?
Ein genaues Buch kann man das nicht festlegen. Also ich glaube, man ist einfach so gepolt. Der Stephen King hat das ganz gut beschrieben. Ich nehme das Beispiel immer wieder. Er hat einmal gesagt, wenn er und ein Western-Autor, ein Bekannter, wenn die irgendwo in der Prärie sind und bei irgendeinem Tümpel picknicken und sich eine Geschichte ausdenken, dann schreibt der Western-Autor über Weiderechte und Cowboys und keine Ahnung, Krieg, Viehbarone gegen Schafzüchter, und der Stephen King schreibt über irgendein unbeschreibliches Etwas, das bei Vollmond aus dem Tümpel kriecht und irgendwie die ganzen Rinder auffrisst. Ja? Er hat gesagt, das ist halt so. Der eine so, der andere so. Und bei mir war das auch immer so. Ich meine, ich habe einfach immer, war immer schon eine Leseratte und habe eigentlich so von Karl May bis zu die drei Fragezeichen bis, keine Ahnung, was immer schon von frühester Kindheit an gelesen. Aber so das Gruselige hat es mir einfach angetan. Das ist so. Also genau wie es andere halt überhaupt nicht interessiert. Meine Frau zum Beispiel. hat mich das irgendwie immer interessiert. Und das war halt dann, also wie gesagt, von den gruseligeren drei Fragezeichen Büchern bis dann später natürlich Filme, Comics, die Klassiker, die man dann, wenn man älter war, Omen, Exorzist, die ich mir alle natürlich ganz brav erst ab 16 und 18 angeschaut habe und nie irgendwie, also früher Videokassetten und so, nein. Nein, das war halt immer da und das ist bis heute geblieben und ich schaue mir heute noch gern Gruselfilme an. Ich habe gerade letztens auf Netflix den Fear Street 1994 angeschaut, den ersten Teil von dieser Trilogie, und eben nicht einen neuen Marvel, sondern eben diesen. Also das heißt, das Interesse ist da und ich kann das nicht an einem gewissen Buch, an einem gewissen Film sonst wo festmachen. Das war immer da und ich kann mich auch an einen gewissen Augenblick erinnern. Familienurlaub in Jesolo, Sommer, und relativ wenig Taschengeld damals natürlich, ja, und aber das Taschengeld, was ich gehabt habe, habe ich dort in Jesolo in einem Bookstore für so eine Comic-Ausgabe von Dracula ausgegeben und bin damit dann in die Pension zurück und blätter die so auf und schaue durch als Stöpsel, und meine Mutter kommt rein und sagt zu meinem Vater, das gibt's ja nicht, das ist ja nicht normal. Und der Vater, na, lass ihn, das passt schon.
Das wird schon.
Das ist eine Phase, das geht vorbei. Jetzt hab ich da.
Aber ja, na, zum Glück, also sie haben das nie irgendwie sonderlich ernst genommen und es ist ja auch kein Psychopath oder sonst was aus mir geworden. Es ist einfach, ja, diese Liebe zum Unheimlichen, die ist einfach da. Kann sich der kleine Schreiber selber eben gern dann solche Sachen, und werde ich immer lieben. Ja.
Wenn diese Liebe da ist oder diese Faszination, ist es dann auch so, dass die jetzige Zeit, diese Herbstzeit, ist die besonders inspirierend für jemanden, der solche Geschichten sich ausdenkt? Oder ist das komplett egal und du kannst zu Weihnachten sowie im Frühling und im Sommer immer so schreiben? Oder ist das jetzt schon ein bisschen eine magische Zeit jetzt, oder nicht? Mit einem Herbsteinbruch und der wachsenden Dunkelheit, oder ist das alles Schmarrn, was ich sage?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin sowieso immer schon ein großer Herbstliebhaber gewesen. Natürlich schreibt man, also wenn es die Geschichte, ganz egal, ob das ein Drehbuch ist oder eine Story erfordert, dann schreibt man im Winter über einen Sommerfilm oder ein Sommerbuch. Mhm. Aber an sich finde ich eben gerade den Herbst inspirierend. Ich habe den Herbst immer geliebt. Das ist auch ein Setting, das in meinen Geschichten öfters vorkommt. Und das ist diese gewisse Stimmung, ja, wenn es früher dunkel wird, wenn es einfach, wenn der Rauch in der Luft liegt von den Feuer, die Blätter, die dann langsam zuerst bunt und dann verfallen, ist ganz eine eigene Stimmung. Und die durchaus inspirierend wirkt. Ja. Also absolut, bin ein Herbstfan und nicht umsonst. Große Klassiker wie Halloween sind ja auch Herbstfilme. Mhm. Und ja, also ganz klares Ja.
Okay.
Jetzt sind wir da. Ich wollte gerade sagen, jetzt Stichwort Zeit, Herbst und Halloween. Heute ja Halloween im schönen Tells oder im wunderschönen Tells, wie wir immer sagen. Okay. Und ja, also die Kinder gehen von Haus zu Haus, wie man es so kennt. Ich meine, bei uns ist es jetzt nicht so stark verbreitet wie in den USA. Bei uns ist es immer so, also wir sind, glaube ich, ein- oder zweimal als Kinder von Haus zu Haus gegangen, und die meisten Leute, was die Tür aufgemacht haben, haben ja uns dann oft wieder weggeschickt. Ich gesagt, ja, das braucht man dann nicht in Tirol, das ist ja eine für das Ami-Scheiße. Ja, wie siehst du das eigentlich, Halloween? Also als großer Gruselfan, als großer Herbstfan, Halloween, ist es jetzt für die, auch wenn jetzt die Kinder läuten, so, ah ja, gut, blöde Tradition eigentlich aus den USA, oder hast du auch eine gewisse Liebe auch dann für Kinder, die von Haus zu Haus gehen?
Also zum Zweiteren, ja, ich habe ja selber Kinder. Und von dem her, also wenn es bei uns läutet, natürlich mache ich die Tür auf und die haben sich was angetan, die haben sich irgendwie tolle Maskerade, sind gut geschminkt und natürlich, das wäre ja das Letzte, wenn ich dann sage, na, haut's ab. Also, vor allem, wenn die eigenen Kinder dann auch
mit dabei sind in der Gruppe.
Ich schmeiß die Tür noch vor die eigenen Kinder zu. Ich glaube, uns trennen ja altersmäßig ungefähr 15 Jahre, schätze ich mal so, oder mehr. Und also wie ich kleiner war, gab es Halloween in dem Sinn, wie es heute gibt, nicht. Also da wurde nicht verkleidet, nicht von Tür zu Tür gezogen, gar nichts. Das Einzige, was damals gab, war John Carpenters Halloween. Und deswegen verbinde ich Halloween prinzipiell immer mit Carpenter. Ja, also mit diesem Film, den wir damals, weil ansonsten war Halloween nicht präsent, bis auf diese Filme. Erst in den 90er Jahren kam das dann so ein bisschen auf, eher so, dass dann Studenten und Erwachsene Halloween-Partys gemacht haben. Das war auch ganz lustig. Also ich mag ja an sich Verkleidungen, bin jetzt nicht der Überfaschings-Fan oder irgendwie so, aber wir haben dann teilweise auch so Halloween-Festeln gemacht. Ich kann mich erinnern, eines stand unter dem Motto Famous Dead People. Ich bin als Andreas Hofer gegangen.
Wahnsinnig cool.
Ja, das war ziemlich, vor allem die Halloween-Party fand in Wien statt, beim Bastian Zach, eben dem Schreibkompadre. Und das war aber damals noch ungewöhnlich. Man hat sich irgendwie kostümiert, ist dann durch die Straßen, die Leute haben einen angeschaut. Das war irgendwie in den 90er Jahren, war das nicht Usus. Und dann erst ist das Ganze gekommen, mit, dass die Kinder auch von Haus zu Haus gehen und ja. Natürlich, die Urtiroler Reaktion ist ja immer die gleiche, nicht? Also irgendwie, was man nicht kennt, ist sowieso schlecht. Ja, also, was du gesagt hast, Scheiß, kann man nicht, weg, Ami, Mist, na. So ist es halt. Natürlich ist es kommerziell. Supermärkte verkaufen Süßigkeiten und irgendwo, aber den Kindern taugt's und es ist auch Abend und meine Güte, dann gehen sie halt von Haus zu Haus, haben ihren Spaß, ja. Und natürlich mache ich da mit. Für mich ist das völlig okay. Auch wenn es jetzt kein einheimischer Brauch ist, aber, ja. Also,
hast du ja schon Kürbis ausgeschnitzt?
Ja, also meine Frau hat ausgeschnitzt. Ich habe irgendwie also im letzten Augenblick noch einen Kürbis im Intel Center ergattert. Der war allerdings grün. Da habe ich gleich mal einen Zusammenpfiff gekriegt daheim. Kürbis. Aber er hat dann eh gut ausgeschaut. Also im Nachhinein war es dann nicht so schlecht, wie es immer ist. Zuerst einmal Ampfiff und dann. Aber es war irgendwie heuer offenbar ziemlich schwierig, Kürbisse zu kriegen, die großen Orangen halt, die man sonst überall kriegt. Der Nachbar, der Streber, hat irgendwie aus Heiming oder so einen Riesenkürbis dahergebracht. Ja. Ich, abgelust. Ja. Aber ja, nein, Kürbis ist da, steht vor der Tür, mit Kerze drin.
Sehr gut. Passt. Ja, kalter, nasser Sommer. Ich glaube, die Kürbisernte ist generell nicht gut ausgefallen. Gerade, dass Halloween noch irgendwie zustande gekommen ist. So wenig Kürbis haben wir.
Manch.
Ja.
Ab jetzt geht es nichts mehr, oder? Das ist alles aufgebraucht.
Ich glaube nicht. Also, es war ein scheiß Sommer.
Ja, die Lager sind leer.
Die Ausrede hätte ich gegenüber meiner Frau gebracht.
Ja,
die Kürbisse sind grün.
Die Kürbisse sind grün, da geht nichts mehr. Da ist eine Tomate. Wenn du jetzt eine Einladung kriegen würdest, große Halloween-Party, wo du unbedingt hingehen möchtest, aber da steht natürlich Kostümpflicht auf dieser Einladungskarte drauf. Und du hast ja gerade gesagt, du bist kein großer Fan, aber du könntest aus einem ganz großen Sortiment aussuchen, wo es alles gibt. Für welche Verkleidung würdest du dich entscheiden?
Ja, das wäre natürlich auch Filmverkleidung. Die Entscheidung fällt schwer zwischen Leatherface von Blutgericht in Texas, vielleicht den Vater Karas aus dem Exorzist.
Einzelne?
Leatherface, gut, ist natürlich ein bisschen abgenutzt, aber trotzdem, oder?
Ich wäre jetzt eher gewesen für Michael Myers, weil du so oft den Film Halloween erwähnt hast.
Das ist, da habe ich ja nicht die Statur dafür. Der ist ja groß. ich glaube Leatherface wäre schon.
Ja.
Vor allem, weil der Film einfach so irrsinnig lässig ist. Also der erste, also nicht das Remake. Das würde ihm schon mal gehören, dass er in Tirol so.
Aber da bräuchte ich so eine Kettensäge dazu. Ja. Würdest du ihm auch mitnehmen zur Kettensäge? Also vielleicht eine Fake-Kettensäge. Sicher. Also eine richtige.
Ja. Michael, du?
Boah, ich habe eine nette Geschichte. Ich bin in meinen jungen Jahren, wollte ich jetzt was sagen, als Jugendlicher, immer als Scream gegangen. Und ich weiß nicht, warum mir das Kostüm so gut gefallen.
Ja, weil es die Maske beim Libro gegeben hat, um 9,99 Euro.
Ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Scream-Kostüm gehabt. Okay. Und zwar ein richtig gutes. Also nicht das Billige, wo die Plastikschläuche raufgehen, wo man Blut reinpumpen hat können, sondern wirklich ein gutes Ganzkörper-Kostüm mit einer guten Maske. Und die Leute sind immer, gerade die Mädels, voll drauf abgefahren. Also das Scream-Kostüm.
Ist das dein Geheimnis?
Oder? Ja, hat es voll gebracht.
Scream-Maske im Schlafzimmer. Ja, aber ich setze die Maske auf.
Aber ich habe die Scream-Filme dann erst Jahre später gesehen.
Ja.
Bei dir, Siri?
Ich war auch so ein hässlicher Scream, eben vom Libro die Maske habe ich gehabt. Wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, jetzt haben wir gerade geredet, du bist ja so ein Harry Potter-Fan, Matthias. Da würde ich wahrscheinlich...
Ron Weasley.
Also Ron Weasley gehen, oder Hermine Granger.
Mann. Dann würde ich die abfangen auf der Party, glaube ich.
Eben, kommt auch gut an. Aber beim falschen Geschlecht. Also meinem falschen.
Ja. Oder so ein richtig cooles Nosferatu-Kostüm.
Natürlich.
Ja, das wäre auch was, aber da muss halt wahrscheinlich viel Geld reinstecken. Gerade die langen Finger.
Ja, ja. Nosferatu, der alte. Ja. Da natürlich schon. Ja, die Finger, die Zähne.
Ja, eben. Das ist dann.
Mager muss man auch sein, weil
es ja, okay, ist dann fällt das auch wieder weg. Geh als Michael Myers.
Kurze Frage, weil du hast vorhin vor die drei Fragezeichen gelesen. Mhm. Der Michael und ich machen ja jetzt haben wir ein Hörspiel und natürlich haben wir auch die drei Fragezeichen angekocht als Hörspiel. Hast du die Hörspiele angekocht oder nur gelesen?
Absolut angekocht, also die Europa-Hörspiele.
Genau.
Als Kind der 80er war das halt das Ding. Drei Fragezeichen, TKKG. Larry Brandt, da wurde es natürlich gruselig wieder. Ja. Also da kann mich an das legendäre Marutsch, der Vampirkiller erinnern. Was für ein Titel, das ist unglaublich. Na wirklich, Marutsch, der Vampirkiller. Spielt in Wien teilweise, also ganz
toll. Ja, wirklich?
Ja, habe ich da daheim, muss ich euch leiden. Also die ist wirklich gut. Nein, aber drei Fragezeichen natürlich gehört und die sind ja auch toll gesprochen und das sind ja auch Hörspiele mit Atmosphäre und allem. Und das ist also, wir haben uns die damals im Kassettenrekorder angehocht, die ersten 30. Bei mir ist sowohl drei Fragezeichen als auch TKKG, sagt euch wahrscheinlich auch nichts mehr.
Wohl, doch. Du sagst, du redest gerade davon, dass du ein Kind aus den 80er warst, wir sind Kinder aus den 90er, wir haben genauso Kassetten, drei Fragezeichen und TKKG gekocht.
Ja. Okay.
Und die fünf Freunde, habe ich auch
gemacht. Ja, fünf Freunde.
Und leider auch Knickerbockerbande. Ja. Aber das war nichts.
Es waren die uncoolen fünf Freunde.
Ja, ich habe da nur zwei Kassetten gehabt, die waren eine Katastrophe. Aber die drei Fragezeichen habe ich ziemlich viel gekocht.
Naja, das sind ja die bei den ersten 30, die gibt es ja mittlerweile nicht mehr in der Originalfassung. Ich habe das einmal gelesen, da mit Carsten Bohn, dem Komponist von Original, hat es irgendwie Rechtsstreitigkeiten gegeben. Oh. Wie immer zu wenig Kohle, wissen wir, sind alles Knickerer, die Produktionsfirmen. Und irgendwie hat er dann gesagt, nein, geht nicht. Und da haben sie irgendwie die ganzen Musiksachen ausgetauscht. Eine neue Titelmelodie von die drei Fragezeichen.
Ah, das ist eine neue, die man jetzt kennt.
Ja, das ist eine neue. Ja, also die alte. Hat man jetzt gerade einen Freund aus Wien, der Andi, der ein riesen Fan ist, der hat die alle noch und hat sie auf Kassette. Mhm. Und der hat mir mal letztens die ersten 30 geliehen, die haben wir dann mit der Tochter auch angekocht, hat ja auch gut getaugt. Also der Zauber ist da, also der geht über Generationen. Und das war fein, weil man eben die alten Fassungen noch gehört hat und die sind natürlich eben, die sind toll gesprochen, atmosphärisch und eben Hörspiele waren damals in die 80er wirklich auch das Ding. TKKG gibt es übrigens auch nicht mehr in den alten Fassungen, werden teilweise gar nicht mehr aufgelegt, weil sie politisch nicht korrekt sind, weil es halt teilweise kommen Gammler, also unter Anführungszeichen Gammler, Zigeuner, keine Ahnung, Randgruppen vor und die werden halt dann nicht so behandelt, wie man es heute gern hätte, dass das Ganze Anfang der 80er passiert ist und jetzt aus der Zeit heraus ist und auch nicht schlimm, muss ich auch mal sagen, bedenken natürlich heutige Sittenwächter nicht und deswegen kriegt man die auch nicht mehr.
Aber danke. Zigeuner kam aber in drei Fragezeichen vor. Ich weiß nicht mal welche Folge, aber da haben sie es nur irgendwie vertuschen können.
Ja, meine Güte, das ist... Aber das wäre eine ewige Diskussion. Ja.
Aber das mit der Titelmusik würde mich voll interessieren. Kann man die irgendwo anhören?
Ja, YouTube, nicht? Gib mir ein Original, drei Fragezeichen-Melodie, kommen wahrscheinlich auch Millionen Meldungen daher. Ja. Das war die gute, die alte, nicht? Also,
nur die.
Ja, nur die.
Nur die.
Ja, aber die drei Fragezeichen gibt es ja immer noch, oder? Mhm. Und das sind ja immer noch die gleichen Sprecher.
Ja.
Das sind so Mitte 50, oder? Und die haben damals mit, ich glaube, mit 8 oder 9 angefangen und machen das immer noch. Stimmen klingen eigentlich noch ziemlich gleich. Und die machen ja sogar Live-Hörspiel.
Die machen Live-Hörspiele, genau. Andi, den ich davor erwähnt habe, der war schon mal live irgendwie Berlin, Waldbühne, wo das war oder so. Soll toll gewesen sein. Mhm. Und das kommt ja nur mal auf Deutsch. Also das gibt es ja keine amerikanischen Ausgaben mehr, die gibt es schon lange nicht mehr. Also die 3 Fragezeichen werden ja nur mal auf Deutsch weitergeschrieben von deutschen Autoren. Mhm. Oder weitergesprochen. Qualität der Story ist, meine Güte, noch 200, 300, keine Ahnung, wie viel es gibt. Mhm. Also es wiederholt sich halt alles.
Das ist mal vorkommen, ja.
Und ich könnte jetzt auch sagen, nur die Alten sind die Besten. Aber ich habe die Neuen nicht gelesen. Also lassen wir das. Aber ja.
Also ich weiß noch, wo ich die erste Kassette gekauft habe, damals in den späten 90ern, Anfang der 2000er, von die 3 Fragezeichen. Das war, jetzt weiß ich nicht, ob die originale Kassette damals war, also, aber das oder Nachproduktion. Aber mir hat das total geflasht als Kind, als Jugendlicher, dass das Foto von Alfred Hitchcock oben war und da stand nichts Alfred Hitchcock. Und dann habe ich jetzt mal vor kurzem gelesen, dass der eigentlich relativ wenig damit zu tun gehabt hat. Und für mich war das immer so, also ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht war das auch Fake News, aber dass der eigentlich damit gar nichts zu tun gehabt hat. Und mir hat das total geflasht, so, boah. Mama, schau, Alfred Hitchcock, wie cool.
Ja, das war der Aufhänger und Hitchcock hat es damals so in den 70er, 80er gab es so Story-Sammlungen, die hießen Alfred Hitchcocks Schreckenstunden, meine grauslichsten Mörderstunden oder irgendwie, das waren so Kurzgeschichten, immer mit seinem Namen versehen. Und er hat halt seinen Namen hergegeben für Geld, Werbung so, aber hat selber nichts damit zu tun gehabt. Das haben Herausgeber zusammengestellte Geschichten und bei den 3 Fragezeichen war es ähnlich. Er hat seinen Namen hergegeben und das, was im Deutschen auch ziemlich lässig war, ist ja, dass es in den Büchern drin gibt, so immer so Einschübe, zumindest in den ersten, da gibt es so Texteinschübe, wo Alfred Hitchcock zu den Lesern spricht, so quasi, da passiert irgendwas und dann sieht man so eben eine Zeichnung von Hitchcocks Kopf und wie er dann sagt, habt ihr das wirklich mitbekommen? Manchmal lügt irgendwer. Denkt das irgendwie. Also da quasi, ja. Und das haben sie aber nur im Deutschen gemacht. Im Amerikanischen gibt es das nicht. Und das ist ziemlich, ziemlich lässig. Ja.
Ist bei den ersten Hörspielfolgen auch noch so. Da ist der Erzähler, spielt quasi den Alfred Hitchcock, der zu den Zuhörern spricht. Ja. Erst später wird es dann ein unabhängiger Erzähler. Ich weiß nicht mehr wann. Aber,
stimmt, ja.
Aber weil die Rechte ausgelaufen sind für Hitchcock. Also irgendwann, glaube ich, wollten die.
Aber er hat eigentlich damit Nüsse
nein,
zu tun
können. Gar nichts. Aber es war ja Best of Both Worlds. Ich meine, er hat irgendwie wieder Werbung gehabt. Also sein Name ist irgendwo bei Kindern, Jugendlichen gewesen. Ja. Und die anderen haben mit seinem Namen so wie deine Reaktion nicht, wow, Hitchcock,
ja,
hat
wow,
was zu tun.
Hitchcock.
Das ist ein toller Werbeeffekt. Also, eigentlich haben beide gut.
Win-win.
Ja.
Müssten wir uns für unser Hörspiel eigentlich auch überlegen, ob wir den Namen noch kriegen.
Ja, einfach Hitchcock.
Einfach ein Bild.
Wie macht's das? Du, amerikanische Anwälte sind wahnsinnig zugänglich gegenüber solchen Ideen. Also haut rein. Ja, ich besuche dann im Knast und schmuggel Bierdosen rein.
Ja, ich weiß nicht, wir haben einmal probiert, ich meine, das ist total off-topic jetzt für eine Halloween-Sendung, aber wir haben einmal probiert, für einen Beatles-Film die Rechte zu bekommen, den im Metropol-Kino zu zeigen, mit einer Band, die den neu vertont, wo der liebe Sevi dabei gewesen wäre bei der Band.
Hätte ich mir nicht erwähnen dürfen.
Ja, und und die Beatles Plattenfirma Apple Music beziehungsweise die Anwälte haben da ziemlich schnell eine sehr böse Mail geschrieben. Also das ist ja nicht möglich.
Ich glaube, Beatles sind tatsächlich fast die schwersten, wenn es um die Rechte geht. Deswegen kommen sie ja in sehr wenigen Filmen einfach. Kommen die dir selten vor.
Ja.
Ja, das ist natürlich, man sieht es von den Verkaufszahlen her unter die größten und ja, das kommt halt immer davon, wer dann am anderen Ende sitzt. Nicht? Aber wie gesagt, Anwälte und Paul McCartney verstehen, glaube ich, relativ wenig Spaß von dem her. Also von dem her.
Ja. Paul, falls du zuhörst, gib uns die Rechte.
Danke für nix.
Wobei ich muss sagen, wir haben damals, wir haben mal einen Independent-Spielfilm in Innsbruck gemacht. Und da gibt es eine Szene, wie die Protagonistin vom Spiel steht in der Früh und irgendwie fertig ist. Und da hätte mir ein Depeche Mode Song ziemlich gut dazu gefallen. Und irgendwie, ja, damals halt frech, nicht? Schreibt Depeche Mode an, die Firma. Die waren relativ nett. Ja, also die waren jetzt nicht böse, haben gesagt, ja, das ist euer Projekt klingt super, alles nett, aber Kohle.
Ja.
Und da haben wir gesagt, ja, passt, danke. Halt was anderes. Aber die waren relativ professionell und noch.
Ja, bleiben wir gleich bei dem Thema Film. Du hast ja einen Horrorfilm gedreht.
Na, gedreht, das Drehbuch dazu geschrieben, oder? Ja. Machen wir so One-Way-Trip.
Ja, aber du warst schon eigentlich auch federführend, glaube ich, ein bisschen, oder? Wenn ich mir das. Wie heißt er?
One-Way-Trip.
One-Way-Trip. Aber jetzt denke ich nicht an einen anderen Film. Irgendwas anderes jetzt gerade im Kopf.
Also wir haben zwei Kurzfilme gemacht. Einen Langfilm, Independent, der ist Dreizimmerküche tot.
Genau.
Der ist auch kein Horrorfilm. Ist eine, wie sagt man, eine schwarze Komödie.
Okay.
Groteske. Genau. Ja, das war 2006 in Innsbruck. Da wollten der Bastian und ich es wissen, kurz für die Hörer, Bastian Zach, den habe ich beim Bundesheer kennengelernt vor bald 30 Jahren. Ich bin von damals in Innsbruck gewohnt, bin natürlich, wie es beim Bundesheer ist, nach Salzburg versetzt worden dort. Und das einzige Gute war, dass ich den Bastian kennengelernt habe. Also wir sind dort Freunde geworden und nach ein paar Jahren haben wir irgendwie gesagt, naja, gleiche Interessen, machen wir doch was. Und dann haben wir Kurzfilme gemacht, zwei. Und dann einen Langfilm und dieser Langfilm hätte unsere, wie wir uns das damals gedacht haben, ist ganz klar, machst dann No-Budget-Independent-Film, der ist dann so super, das ist unsere Eintrittskarte für die Filmbranche und dann geben sie uns Kohle und dann machen wir die richtigen Filme. Das war so der Plan. Und ja, den Film haben wir gemacht, den haben wir, der ist auch, glaube ich, recht, also ich habe ihn letztens mal angeschaut, wir haben ihn in zwei Wochen gedreht, ist ein 90-Minuten-Film, wir haben ihn in zwei Wochen gedreht mit Theaterschauspielern und Schauspielschülern damals noch von der Schauspielschule Sachers mit wahnsinnigen Drehtagen. Und von dem her, glaube ich, ist er gut gelungen. Es ist eine Geschichte, die damals, was heißt damals, die ist heute noch aktuell, eine Krankenschwester hat dauernd Bauarbeiten über ihrer Wohnung, ist so fertig, dass sie nicht mehr richtig arbeiten kann, möchte unbedingt eine neue Wohnung. Die ist auch in Aussicht, aber da gibt es noch 5 Mitbewerber und irgendwann fangen die Mitbewerber an, sich gegenseitig umzubringen. Ne? So in der Art.
Das könnte jetzt im Jahr 2021 in Innsbruck spielen.
Absolut.
Genau so.
Absolut. Und den haben wir halt dann gemacht und ja, wir haben ihn auch selber finanziert, ein bisschen Förderung gab es noch, aber letztendlich, wie gesagt, no budget, Wahnsinnsprojekt, würde ich halt nie mehr machen, muss ich auch sagen. Damals hat man es halt gemacht, weil so wie immer, man glaubt an die Sache, man ist jung, man denkt sich, das klappt. Und wenn dann Warnungen kamen von Profis, na, zuerst müsst ihr euch um den Vertrieb kümmern und bevor ihr den Film macht, müsst ihr euch mal schauen, wer den in die Kinos bringt. Und wir so, okay, es ist da, wir machen das und wird das schon klappen. Ja, also der Film wurde fertig, Film entstand, der war auch in Metropol in Premiere, das passt, bin nach wie vor stolz auf ihn. Er war aber nicht unsere Eintrittskarte in die Filmbranche, er hat nichts bewirkt. Das ist also, es war der Filmbranche völlig egal, das, was wir da gemacht haben. Und ja, aber es... Er ist auch von einer deutschen DVD-Firma herausgebracht worden und bin nach wie vor stolz auf ihn. Und letztendlich hat dann dazu geführt, wir haben dann angefangen zu schreiben, Drehbücher schreiben und das hat schon alles gepasst. Mhm. Aber wie so oft, der ursprüngliche Plan hat nichts funktioniert, aber letztendlich, glaube ich, ist es bei allen jüngeren Projekten so, man zieht es einfach durch, entgegen den Ratschlägen anderer und das ist auch gut so.
Ist doch schön, ja.
Absolut.
Ja, das erinnert mich extrem. Ich habe heute die Doku über John Carpenter geschaut.
Yeah.
Und wie heißt der andere Film, den er gemacht hat? Black Star?
Dark Star.
Mhm. Und da spricht er so, er fährt im Auto in der Doku und wird interviewt und sagt so, ja, er hat gedacht, Dark Star, er macht den Film jetzt und danach Eintrittskarte. Genau wie du jetzt eigentlich gesagt hast. Und danach hat der Freund zu ihm gesagt, ja, entweder du fängst jetzt an Drehbücher schreiben oder du landest auf der Straße. Und dann hat er gesagt, okay, dann habe ich halt Drehbücher geschrieben.
Ja, das war ja. Bei ihm auch. Der Darkstar ist sowieso, also den gibt es übrigens, glaube ich, darf man das sagen, auf YouTube, kann man sich gratis anschauen. Mhm. Nämlich weil der Film ist absolut auch low budget, glaube ich $60,000 kostet. Und da gibt es auf DVD im deutschsprachigen Raum irgendwie nur so Schrottfassungen. Und auf YouTube, ich glaube, die haben die irgendwie aus vom Dreisat runterkopiert. Keine Ahnung was. Ich glaube, ich bringe mich gerade
total legal.
Kopf und Kragen. Aber jedenfalls, es gibt sie und bitte anschauen, weil der Film ist super. Das ist so ein richtiges Studentenprojekt, eine Science-Fiction-Parodie. So, er hat ja immer gesagt, Carpenter, Darkstar war so seine Antwort auf 2001. Nicht? 2001 wissen wir, Kubrick. Wahnsinn, toll. Aber halt auch... manche sagen präzentiös, metaphysisch, bla bla bla. Und der Carpenter hat gesagt, ihm war das Ganze ein bisschen zu aufgesetzt und zu philosophisch. Und er wollte einen Film machen, wo es darum geht, naja, wenn die im Raumschiff gehen und irgendwie haben sie hinten einen Schaden, wo gehen die dann aufs Klo? Nicht? Wie ist denn das dann? Ja, also so ganz, so das ist so 4 Slacker, die irgendwie in einem Raumschiff, das halb zerstört ist, durch einen Weltraum fliegen und so Planeten, die irgendwie halb hin sind, in die Luft jagen. Sind seit Jahren von der Erde weg, kommen aber wahrscheinlich nicht mehr zurück und sind komplett kirre. Ja, und dann gibt es immer so Nonsensgespräche dazwischen und eine sprechende Bombe ist dabei, die explodieren will und die sie versuchen zu überreden, dass sie nicht explodieren soll. Also toll. Unbedingt anschauen. Wirklich super. Und das, ich glaube, diesen Sinn für Unsinn oder ein bisschen Anarchie, den hat man nur, wenn man ein bisschen jünger ist und richtig aus dem Bauch heraus Sachen macht. Weil später, jetzt, ich will das nicht runterwerten, aber man arrangiert sich ja mit gewissen Gegebenheiten, aber so diese Anarchie und dieses, so, mach mal, das hat man halt. Gerade in jüngeren Jahren beim Carpenter hat man es gesehen und hat danach auch, ich glaube, es hat ein paar Jahre gedauert, bis er dann einen Assault, den zweiten gedreht hat und bis dahin hat er auch Drehbücher geschrieben. Also, aber auch wenn der erste Plan nicht klappt, der zweite klappt dann.
Apropos Plan, was ist denn dein Plan eigentlich? Also hast du irgendwas anstehen? Kann man über irgendwas reden, was so demnächst einmal vielleicht das Licht der Welt erblickt? Ja, Werk vor dir.
Du, mein Plan ist das, was ich eigentlich seit 3 Jahren, ich bin seit 3 Jahren selbstständiger Schriftsteller. Davor habe ich gearbeitet und habe nebenher geschrieben. Weil das war irgendwie, also mit Familie war mir das Risiko jetzt nur vom Schreiben zu leben doch ein bisschen zu groß. Familie habe ich immer noch, aber die Frauen, die Kinder sind jetzt ein bisschen größer. Und es war dann auch so, dass vor 3 Jahren auf einmal das Auftragsvolumen dann angestiegen ist. Bastian und ich haben Angebote gekriegt für Fernsehkrimis und wir haben im Heine Verlag Romane veröffentlicht und irgendwie sah es so aus, wenn wir das jetzt nicht machen, dann irgendwie, jetzt müssen wir es ganz oder gar nicht machen. Und dann habe ich mich entschlossen, den Job zu kündigen und Fulltime zu schreiben. Es klappt bis jetzt, nicht ganz einfach. Auch im letzten Jahr natürlich, aber es ist eh jedem so gegangen. Aber ich kann davon leben, es ist ein toller Job, wahnsinnig gern. Und von dem her hoffe ich, dass weiterhin so rennt. Im Moment, wir haben das Drehbuch zu einem Fernsehkrimi geschrieben, aus der Reihe Blind ermittelt. Das ist ein ORF ARD Primetime Krimi, der kommt Krimi. ORF Primetime Krimi.
Immer das gleiche. Krimi.
Ja.
Nicht so viel besser.
Ein ARD ORF Primetime Krimi, der kommt nächstes Jahr. Und ich schreibe gerade ein Kinderbuch, das dritte mittlerweile. Das erscheint auch nächstes Jahr. Ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. Also im Jänner erscheint dann mein zweites Kinderbuch, Das Grauen am See. Das ist also wieder eine gruselige Geschichte.
Ich wollte gerade sagen, ein gruseliges Kinderbuch eigentlich, oder?
Ja, das Coole ist, Das Grauen am See, das spielt so in einem Ferienlager an einem See. Ja, und Freunde, die mich kennen, haben gesagt, na, spielst du jetzt deinen Freitag der 13. Szenerie durch? Und ich so, nein, es ist ein Kinderbuch. Aber so ein bisschen was ist dabei. Und eben, das dritte Kinderbuch erscheint dann im Herbst. Und ansonsten, ja, ich hoffe, dass die Drehbuchaufträge weiterlaufen. Der Plan wäre einfach, weiterzumachen und vom Schreiben zu leben. Das ist eh schwer genug, weil ich glaube, die Zahlen kennen eh die meisten von 100% Autoren, können 5% davon leben. Der Rest arbeitet entweder oder die Frau arbeitet oder wie auch immer, aber jedenfalls, es geht nicht auf. Das ist letztendlich auch darin begründet, dass du, wenn du Bücher schreibst, gerade bei kleineren Verlagen kein Honorar bekommst, sondern das Honorar setzt sich aus dem zusammen, wie sich die Bücher verkaufen und nachdem du nur 5% vom Netto-Verkaufsladenpreis bekommst. Whatever. Okay. Musst du Bernhard Eichner sein? Wieder mal zu erwähnen. Chef, nicht? musst du Bernhard Eichner sein und viele Lesungen haben, um von Romanen zumindest leben zu können. Bei Drehbüchern ist es anders. Drehbücher sind besser bezahlt. Vor allem fürs Fernsehen. Aber ich sage immer, die Zeit, die man sich bei Drehbüchern erspart, weil sie sind vom Umfang her sehr viel weniger als Bücher, die investiert man in nervige Gespräche mit Produzenten. Und allen anderen beim Film, weil natürlich jeder genau weiß, was funktioniert. Und das sagen sie dir als Autor 10-mal am Tag. Und deswegen Drehbücher mehr Geld, mehr Ärger. Romane weniger Geld, mehr kreative Erfüllung. Man suche sich aus, was besser ist.
Ja, ich finde es total spannend, weil wir durch unsere Vereine und durch den Podcast und so weiter, wir leben halt in so einer Musikerblase. Gell? Wir kennen total viele selbstständige Musiker. Und jetzt hocke ich jetzt zum ersten Mal vor einem Schriftsteller und da denke ich mir, okay, du kannst jetzt nicht so spontan eine Hochzeit spielen oder schreiben.
Bar Mitzvah. Besprechen.
Also ich stelle mir das bei dir tatsächlich dann so, wenn du von Drehbüchern redest oder Romanen oder Aufträgen, da muss man wahrscheinlich gut haushalten einfach, weil es einfach, also da gibt es kein regelmäßiges Einkommen, oder nicht?
Naja, das Gemeine ist, aber das ist eh bei vielen kreativen Berufen so. Es gibt super Jahre und dann gibt es Jahre, da ist halt wenig. Und das hängt oft auch damit zusammen, so wie beim Drehbuchschreiben im europäischen Raum. Es ist anders als in Hollywood, wo viel Geld da ist, da wird auch viel gedreht. Bei uns ist es so, wenn du irgendwie für eine Serie oder für einen Krimi schreibst, es kann auch mal 2-3 Jahre dauern, bis der realisiert wird. Und die Verträge sind so, dass du 2/3 deiner Kohle bekommst, wenn der Film am ersten Drehtag. Ja. Also alles beim Schreiben selber bekommst du weniger Kohle und wenn es dann losgeht, bekommst du den Rest. Und ich weiß, das klingt jetzt alles relativ geldfixiert, aber als Selbstständiger, wenn man davon leben muss.
Ja, eben, ja, ja, klar.
Lass mal die Romantik des Kreativen, der für den das Schreiben schon genug ist, einfach mal beiseite, weil das nehmen auch viele an. So, ja, ist ja toll, du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht und das muss ja so erfüllend sein, das Schreiben. Ja, das ist es und ich schreibe gern, alles super, aber Geld ist halt, wenn man Familie hat, auch nicht unerheblich. Und deswegen ist es halt in Europa relativ schwierig, weil weniger gedreht wird und das, was gedreht wird, dauert länger. Und dann, wie du richtig gesagt hast, man muss haushalten. Honorare schauen oft super aus. Das, man liest immer wieder in der Zeitung, in irgendwelchen Medien, boah, der hat für einen Tatort keine Ahnung was bekommen. So, dann nehme ich das einmal, das ist ja, dann teile ich es einmal, weil also 50% Steuer. Ja, geht einmal weg und den Rest teile ich durch, keine Ahnung, 24 Monate, ja. 2 Jahre, ja. Und dann komme ich auf was, wo ein Angestellter sagt, naja, so viel ist das doch nicht. Ja? Das ist halt, man muss sich's einteilen, man muss immer hoffen, man muss dranbleiben, weil du vom Plan gesprochen hast. Der Plan wäre letztendlich, dass die Telefone am Klingeln oder die Mails selber kommen, so von wegen, kommt, tut's, macht's. Bisher ist es immer noch so, dass wir so ein bisschen keilen müssen und es geht nicht von allein. Der Plan wäre, dass dann wieder irgendwie so kommt, ja, du, die haben angerufen, die brauchen irgendwie bis Juni ein Drehbuch, passt, machen wir.
Oder du hast einen Angestellten, der sagt, na, der Herr Bauer ist gerade in der Besprechung. Also schicken Sie uns die Anfrage zu. Aber
eine Angestellte.
Ja, oder? Jetzt kommen wir dann zum Ende des Podcasts, aber weil heute Halloween ist, würde mich das noch voll interessieren. Welche Art von Grusel bevorzugst du eigentlich? Bevorzugst du? Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten und ich würde das jetzt einfach auf 2 grobe Arten aufspalten und einfach würde ich sagen, oder aufsplitten. Bevorzugst du oft auch gern das Grobe, wie ich sage, so einen richtigen Splatter, wenn wir zu Filmen sprechen, oder so kosmischen Horror, was eher vielleicht so auf die Psyche geht?
Tja, also an sich muss ich sagen, ich mag Splatterfilme, aber da halt nicht den Schrott, der gerade in dem Bereich nicht unerheblichen Prozentsatz ausnimmt, sondern wenn das jetzt Tanz der Teufel ist oder Dawn of the Dead, ja, wenn das Ganze gut gemacht ist, dann sehr gerne Splatter. Ansonsten finde ich aber die großen Schocker wie Exorzist, Shining, Alien, aber auch Sixth Sense, ja, und Conjuring, wie spricht man?
Conjuring, glaube ich.
Conjuring, ja, Conjuring. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja. So diese, die finde ich schon sehr gut und die bevorzuge ich fast gegenüber diesem Splatter-Bereich. Splatter, wie gesagt, dann, wenn es gut ist, auch Slasher, großes Herz für Slasher-Filme. Also jetzt nicht nur für die total qualitativ großen wie Halloween oder Scream. Scream ist ein bisschen Meta, aber trotzdem, sondern auch so ein bisschen für die grobe Verwandtschaft wie Freitag der 13. Und so, das ist ja
Texas Chainsaw Massacre.
Ja. Genau. Ja. Also wobei Texas Chainsaw Massacre, der von 1974, der ist ja auch, ich meine, er ist schon brutal, aber nicht vergleichbar mit heutigen. Also da spielt sich viel im Kopf ab. Da erlebt auch viel von der Atmosphäre. Schwierige Frage, letztendlich, es hat da immer mit der Qualität zu tun desjenigen Films. Also es gibt, wie gesagt, Tanz der Teufel, großartiger Splatterfilm. Ich denke aber dann doch eher so den Psycho-Bereich.
Ja. Was mich da geflasht hat, war, wo ich zum ersten Mal den Film gesehen habe, der was auf einer Kurzgeschichte von Stephen King basiert, wo wir heute schon über Stephen King gesprochen haben, und zwar, wo der Nebel auf die Stadt kommt und in dem Nebel sind diese Wesen, die aus einer anderen Dimension stammen und die Leute werden von diesen Wesen, wo man eigentlich nie so richtig sieht, teilweise sieht man sie, teilweise dann wieder nicht, einfach in den Nebel gezogen und getötet und das ist diese Furcht vor dem Unbekannten. Ist eigentlich, ja, jetzt hat ja Lovecraft, glaube ich, schon mal gesagt, auch das Unbekannte ist die größte Furcht vom Menschen eigentlich.
Genau. Beim Nebel ist ja, das habe ich damals auch, die Kurzgeschichte war in der amerikanischen Fassung, hieß das ganze Buch Skeleton Crew, da waren, keine Ahnung, 30, 40 Geschichten drin. Und in Deutschland ist das natürlich in 3 Bänden erschienen, ja, beim Heine Verlag damals, damit man Geld machen kann.
Money.
Bringt man keinen Gesamtband. Und das war es, was hat mein Vater damals gekauft, der Band hieß Im Morgengrauen und da war der Nebel drin. Das habe ich damals auch gelesen, weiß nicht mehr, ich glaube, spurzi jung noch. Aber das ist eingefahren. Also das ist, also denn damals, weiß ich noch, im Wohnzimmer in der Wohnung, wo wir damals waren, irgendwie war eh dämmeriger Nachmittag, soll jetzt nicht kitschig klingen, war wirklich so. Ich habe da Nebel gelesen. Davor war noch eine andere Kurzgeschichte, die ist glaube ich, Omi oder so. Die war auch über einen kleinen Buben, der bei seiner Großmutter irgendwie auf sie aufpassen muss und die wird dann ganz strange. Das war so ein ordentliches Doppelpack. Ja, und das war dann, wie so das Buch zugeklappt hat, war das, jetzt hole ich mir mal einen Mickey Maus.
Aber oder am Abend nicht schlafen können.
Ja, aber das war es wert, ja. Aber eben, der Nebel, toll, ja. Und der Film ist ja auch eine ordentliche Ohrfeige. Mhm. Vor allem gegen Ende hin, also das ist schon, ja, wie du richtig sagst, die Furcht vor dem, was im Nebel, in der Dunkelheit, wo auch immer ist, ist so also eine archetypische Furcht.
Ja. Ja, was war dein gruseligster Moment dann in dem Fall, Michael?
Du meinst filmisch gesehen?
Oder im echten Leben.
Im echten Leben?
Nein, filmisch. Ist dir was eingefallen?
Mir wäre wirklich was eingefallen, und zwar ein Film, den ich mir nie wieder in meinem Leben anschauen würde. Habe ich vor 3 Jahren gesehen im Kino, haben wir gedacht, mit meiner damaligen Freundin, ist ein super Film, weil es war nämlich vom Regisseur von Get Out, der einen Oscar damals bekommen hat auch, und er hat einen zweiten Film gedreht, und zwar Wir. Und ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, Matthias?
Wir haben ihn gesehen, ne?
Und den Film habe ich gesehen, und es geht halt so, also ich kann nur ganz kurz erklären, um was es geht, und zwar so eine Familie fährt in ein Ferienhaus auf Urlaub. Und dann kommt die Tochter plötzlich rein und sagt so, Mama, Mama, da draußen stehen Leute in der Einfahrt vor dem Haus. Und der Vater geht raus und will die einfach da ja mit einem Baseballschläger eigentlich in die Flucht schlagen und sieht dann eigentlich, dass das einfach genau die Familie ist, also seine Familie ist, aber eine 1:1 Kopie. Und die stehen vor ihnen, richtig so aufgereiht, die Kinder, Mama, Papa, und die fallen dann in das Haus ein. Und dann gibt es die Situation, dass sich also Ebenbilder gegenüber sitzt, nur ein bisschen in der abgefuckten Version. Also sie sind die Schwarzen, die zu Geld kommen sind, sozusagen, die in dem Ferienhaus sind, und die anderen sind also ein bisschen die, die es halt nicht geschafft haben, aber genau gleich ausschauen wie sie. Und also der Film entwickelt sich so krass, und ich bin dann aufgewacht mitten in der Nacht, und da war so ein großes, da war eine Dachgeschosswohnung in der Innsbrucker Altstadt, wo ich damals gewohnt habe, und dann wache ich auf und sehe in der Spiegelung vom Fenster mich selber wieder, und ich habe dann wirklich zum ersten Mal in meinem Leben, wirklich bin ich aufgewacht und habe dann, wie man das aus den Filmen kennt, einfach einen lauten Schrei abgelassen, und ich habe dann 4 Stunden nicht einschlafen können, und ich bin dann runter zum Fernseher und habe Hitch, der Day-Doktor, geschaut.
Jawohl.
Weil der gerade auf Kabel gelaufen ist. Und danach ist gegangen.
Ja, aber das ist doch schön, oder? Dass die Filme einen trotzdem noch packen. Also ich habe jetzt in letzter Zeit gerade horrormäßig, also Hereditary, toll.
Traumfilm.
Im Kino kann ich mich 90er erinnern, Candyman. Mhm. Also der Originale, nicht das Remake.
Ja, da ist gerade jetzt das Remake rauskommen,
genau,
oder?
Genau. Aber der Original Candyman, der war äußerst, äußerst spannend. Und also gruseliges Erlebnis, filmmäßig kann ich sagen, eines war Carrie, also der
Stephen King,
genau, damals im FS1 gesehen, Eltern waren schon schlafen gegangen, ich habe keine Ahnung, wie ich meine Eltern irgendwie wegkomplimentieren konnte. So, also ich habe nicht gesagt, ich schaue jetzt einen Horrorfilm, geht's? Also, nein, aber irgendwie, sie waren nicht da unten. Ich habe Carrie geschaut, mich natürlich fast angepisst, weil der Film ist toll, und der geht heute noch. Und ich weiß nicht, ich bin dann irgendwie. Also es gibt, ich will nichts spoilern, ja, aber der Film hört auch, also großartiger Schluss, und dann mache ich irgendwie den Fernseher aus und Licht aus und gehe dann die Stiege hinauf. Stiege war eh immer Licht, gehe auf. Und ich schwöre es, hinter mir fliegt ein Bild von der Wand. Bei Carrie geht es ja um Telekinese.
Ja, genau.
Das muss der mieseste Zufall aller Zeiten sein, aber es war so. Ich glaube, ich habe geschrien wie ein kleines Mädchen, wirklich, und bin auf und bin auch Nachtischlampe an, Rest der Nacht Nachtischlampe. Also es war, das war eines, und das Ding aus einer anderen Welt, Carpenter, auch damals im FS1 umgeschnitten, die Mid-80er, End-80er waren da eine gute Zeit. Also das Ding war auch, also da kann ich mich erinnern, da gab es eine Szene dann, wie das Ding erscheint, ich will jetzt auch nicht spoilern, bitte schaut es euch an, wirklich, das Ding, Carpenter, das Original, toll, und dann habe ich mir, weil mein Vater hat damals schon, es war ziemlich, ziemlich cool, da war die Stereoanlage im Wohnzimmer, und da konnte man den Fernseher anstecken und Kopfhörer anstecken, und dann konntest du Fernsehen schauen, ja, also es war so Stereo und so, und das war lässig, und dann schaue ich den Film so voll aufgedreht, dann kommt das Ding heraus, da war ein unglaublicher Soundcollage dazu, da war Kreischen und Ding, also ich reiß mir die Kopfhörer ab, schalte den Fernseher ab, echt so, ich schaue jetzt nicht weiter, so mit du später, nein, das geht nicht, jetzt muss ich weiter schauen. Aber wirklich, das war so ein Moment puren Horrors, wirklich purer Horror, wo wirklich, wo, da war es zu viel und hat aber auch überhaupt nichts irgendwie bewirkt, weil ich natürlich weiterhin Horrorfilme geschaut, aber das ist ja auch das Schöne. Ich meine, man gruselt sich zwar, aber es ist toll und ja.
Vielleicht ein bisschen wie eine Sucht, ha? Mhm.
Na, bitte nicht in das Eck. Es ist nur Unterhaltung, ja. Mhm. Aber es ist, ja, warum schauen wir seit oder warum lesen wir Gruseliges seit Ewigkeiten, schauen uns Horrorfilme an? Ich meine, es gibt ja immer die These, es passiert so viel Schreckliches, warum Horrorfilme? Ja, das kann Katharsisches haben, das irgendwie, ich weiß es nicht, oder man gruselt sich einfach gern. Ja. Ist so.
Ich würde sagen, das waren wunderschöne Schlussworte. Traumhaft, Matthias. Vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne. Super. Ja,
danke für die Zeit, dass du den Halloween-Abend, das ja eigentlich fast schon, ich meine, ein Feiertag ist für die, ein großer Feiertag wahrscheinlich, dass du den mit uns verbringst.
Sehr, sehr gerne.
Das ist echt cool.
Ja.
Cool. Willst du eigentlich das Thema von Halloween einspielen, oder? Copyright?
Ja, das weiß ich eben nicht, ob das geht. Ja.
Schauen wir mal, was passiert. Hey Michael, danke, dass du Zeit genommen hast.
Ja, danke dir, Sebi.
Und danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören und für die Geduld. Gell? Wir haben ein bisschen lange Sommerpause jetzt gemacht.
Ja, aber wir sind im Studio und nehmen unser Hörspiel gerade auf.
Ja, wir sind ja fleißig.
Und die Hälfte der ersten Staffel ist im Kasten.
Ja.
Also das ist immer gut.
Und der Michael ist nach Hatting gezogen. Das war jetzt ziemlich stressig, gell?
Ja, und jetzt der Jingle.
Vielen Dank.
SKP Schweiger und Klieber Production.